Ich bete. Jesus, wir haben gerade ganz viel von dieser Liebe gesungen, die wir kaum fassen können, weil sie uns in Momenten begegnet, in denen wir uns selbst gar nicht mehr begegnen wollen, weil sie uns auffängt, wo wir ins Bodenlose fallen können. Eine Liebe, die wir sonst nirgends auf dieser Welt finden, weil sie immer da ist, weil sie vollgepackt ist mit Kraft und weil sie eben nicht von dieser Welt ist. Danke für diese Liebe, die du zu uns hast und die du uns immer wieder zusprichst, zusagst, ans Herz legst, die du mit Bildern, ja, auch mit deinem Leben gelebt hast, damit wir sie irgendwie begreifen. Jesus, du weißt, wie es uns gerade geht, jedem Einzelnen von uns, die wir hier sitzen. Du weißt, wo wir herkommen, was wir mitbringen, was uns auf der Seele liegt, was uns herausfordert, was uns freut. Danke, dass du uns durch und durch kennst. Und ich bitte dich, dass du jetzt diese Worte, die Gedanken über diesen Text aus dem Epheserbrief in unser Leben hineinsprichst. Heiliger Geist, übertrage es uns auf unser Leben, auf unsere Fragen, unsere Situation, jedem Einzelnen. Denn das kannst nur du. Amen. Ich habe vor 20 Jahren meine Heimat Augsburg verlassen. Und ich bin für ein halbes Jahr nach Brasilien ausgewandert. Na, ausgewandert nicht. Gefahren, gereist und habe dort in einer Drogentherapie mitgearbeitet. Ich bin im ersten Beruf Schreiner und habe dort als Therapeut quasi mit Drogenabhängigen und Alkoholkranken gearbeitet. Ich war bis dahin in Augsburg gut verwurzelt. Ich bin dort geboren, ich bin dort aufgewachsen, ich hatte viele Freunde, ich hatte eine Sportgruppe, ich hatte eine gute Arbeitsstelle, ich hatte eine tolle Gemeinde. Warum dort weggehen? Weil Gott mich dahin geführt hat. Entwurzelt. Ich kenne das Gefühl, wie es ist, entwurzelt zu sein, wenn das, was das Leben in vielen Bereichen ausmacht, was dem Leben Stabilität gibt, plötzlich nicht mehr da ist. In Brasilien damals hat mich das ganz massiv eingeholt. Ich hatte massiv Heimweh. Die Wurzeln waren nicht mehr da. Ich musste ohne diese ganzen Dinge klarkommen. Letzten Sommer, habe ich vorhin schon kurz erwähnt, sind wir von Nordrhein-Westfalen hier nach Bayern umgezogen. All unsere Kinder sind dort in Nordrhein-Westfalen groß geworden, sind dort verwurzelt gewesen. Und aus meiner eigenen Geschichte weiß ich, was wir unseren Kindern damit zugemutet haben, mit diesem Schritt. Wir haben in der Familie viel darüber gesprochen, was es mit uns macht, wie es uns geht. Und ich habe Gott mehr als ganz, ganz oft in den Ohren gelegen und gesagt, bitte kümmere du dich gut darum, dass meine Kinder diesen Schritt gut verpacken können. Hilf ihnen, da wo wir ihnen nicht helfen können. Wurzeln. Verwurzelt, entwurzelt. Darum soll es heute gehen. Ich habe ein paar Bilder von Wurzeln mitgebracht. Bäume wachsen ja an ganz unterschiedlichen Stellen. Hab bestimmt schon, wenn man jetzt hier die Berge vor der Nase hat, da hat man ja die verrücktesten Wurzelgebilde, die man so entdecken kann. Die bilden Wurzeln je nach Untergrund und aber auch nach Gattung. Es gibt die sogenannten Flachwurzler. Das sind hier in Europa vor allem Nadelbäume, Fichten, Kiefern, Tannen, die ihre Wurzeln eher wie einen Teppich ausbreiten. Und dann gibt es die Tiefwurzler, Bäume, die tief, kräftig in die Erde graben, um dort Halt zu finden, aber auch Nährstoffe und Wasser. Dieses Bild vom Wurzelschlagen, was wir hier sehen, was wir in der Natur beobachten können, vom tief verwurzelt sein, das kommt in der Bibel immer mal wieder vor. Es geht um Menschen, die stabil sind, die feststehen, die wissen, worauf sie stehen. Es geht um Glauben und Tiefgang. Und deshalb dieses Bild vom verwurzelt sein in der Liebe. Ich habe diese Predigt im April geschrieben und kurz davor hatte ich einen Text im Epheser gelesen, der mich sehr bewegt hat, der mir nachgegangen ist. Und in diesem Text geht es eben auch um diese Wurzeln, um dieses Verwurzeltsein. Paulus wünscht sich für die Christen dort in der Gemeinde, dass sie in der Liebe Gottes fest verwurzelt und gegründet sind. Aus diesem einen Versteil, aus diesem Text, ist letztlich der Titel für die Predigt heute geboren. Weil mich dieses Bild einfach bewegt hat. Was bedeutet das eigentlich? Ja, von der Liebe reden und singen. Aber was heißt es denn, in dieser Liebe verwurzelt sein? Wie geht das denn? Feste Wurzeln in dieser Liebe Gottes, wie ein Baum mit seinen massiven Wurzeln in den Boden gräbt, um sich dort zu verankern. Wie geht das? Fest gegründet auf dem Fundament, diesem kraftvollen, substanziellen Fundament der Liebe. Gut ist zu wissen, wo der Paulus sich gerade befindet, als er diese Worte schreibt. Er sitzt nämlich im Knast. Paulus ist im Gefängnis. Sein Engagement für die Botschaft von Jesus über diese unglaubliche Liebe Gottes zu uns Menschen, die war den anderen ein Dorn im Auge. Eine so frei zugängliche Liebe Gottes war für die Religiösen damals nicht möglich, nicht denkbar. Sie war an Bedingungen geknüpft. Man musste sie sich verdienen. Man hatte Gesetze zu erfüllen. Aber so wie der Paulus darüber gesprochen hat, das geht nicht. Das kann nicht sein. Und deshalb haben sie ihn ins Gefängnis gesteckt. Und aus diesem Gefängnis heraus schreibt Paulus einen Brief an die Christen in Ephesus. Und diesen Brief beginnt er mit den Zeilen: Ich kann nur meine Knie beugen vor Gott, dem Vater von allem, was im Himmel und auf der Erde ist. Paulus sieht in dem Moment nicht nur die Mauern um seine Gefängniszelle herum, die Mauern, die er nicht überwinden kann im Moment. Er sieht die Mauern zwischen Menschen in dieser chaotischen Welt, die Menschen trennen. Mauern, die wir immer wieder aufreißen. Also aufrichten, nicht aufreißen, aufrichten. Mauern, die wir bauen. Mauern in den Köpfen. Mauern in den Herzen. Mauern, die durch Verbitterung entstehen. Jetzt, gerade Tag für Tag, in der Ukraine, in Russland. Was macht das mit Menschen, wenn sie jeden Tag dieses Leid erleben? Und was macht das auf der anderen Seite mit den Menschen, die Befehle ausführen, mit den russischen Soldaten? Was macht das mit diesen Menschen, mit ihrem Herz? Was wird da alles vermauert? Aber nicht nur dort, auch bei uns. Wenn wir verletzt werden, weil jemand was unbedacht gesagt hat. Wenn wir uns enttäuscht zurückziehen. Mauern gibt es bei uns in der Gemeinde genauso. Überall sind diese Mauern. Und die sieht der Paulus. Diese Mauern sieht der Paulus. Und über die sagt er, ich kann nur meine Knie beugen. Jesus und seine Botschaft von der Liebe ist nämlich das Werkzeug Gottes, das uns Menschen hilft, diese Mauern wieder einzureißen. Das uns hilft, uns wieder zusammenzubringen. Aber dazu braucht es Personen, braucht es Menschen, die in dieser Tiefe, in dieser Liebe tief verwurzelt sind. Denn nur so sind diese Mauern zu überwinden. Und für solche Menschen betet der Paulus in seiner Gefängniszelle. Er geht regelrecht vor Gott auf die Knie und fleht darum, dass Gott Menschen begreiflich macht, was es bedeutet, wie wichtig es ist, dass sie sich in dieser Liebe verwurzeln. Denn er sieht diese Not. Und da hat sich in den 2000 Jahren nichts verändert. Er kann von dort aus seiner Zelle heraus, nicht viel mehr tun, als zu beten und seine Gedanken aufzuschreiben. Und es ist gut, dass er seine Gedanken aufgeschrieben hat, denn dann können wir sie heute noch lesen. Und ich kann heute hier eine Predigt drüber halten. Denn das, was er dort schreibt, gilt nicht nur an den Ephesern. Es gilt für uns Christen zu allen Zeiten bis heute. Paulus nennt drei konkrete Anliegen, drei Bitten, die in uns passieren müssen, damit diese Verwurzelung möglich ist. Und diese drei Bitten, diese drei kurzen Abschnitte gehen wir jetzt der Reihe nach durch. Den ersten Abschnitt habe ich überschrieben, innere Stärke durch Gottes Geist. Paulus bittet, ich bete, dass er euch aus seinem großen Reichtum die Kraft gibt, durch seinen Geist innerlich stark zu werden. Meine Frage, wer von euch fühlt sich manchmal ohnmächtig, wenn er an Corona denkt, an die Ukraine, an die Preissteigerungen und an all das andere, was sich gerade so in unserer Welt verändert? Ihr müsst euch nicht melden, ihr könnt das einfach für euch überlegen. Also, ich spreche mal von mir. Manchmal macht mir das schon Sorgen. Und ich hatte im Frühjahr sogar ein paar Wochen, da hatte ich tatsächlich regelrecht Albträume vor all den Dingen, die da passieren. Es ging nicht spurlos an mir vorüber. Also die Frage nach dieser inneren Stärke stellt sich oder hat sich mir immer wieder mal gestellt in meinem Leben. Woher kommt die eigentlich? Paulus spricht davon, dass Gott einen riesigen Reichtum an Kraft hat. Er ist der Allmächtige. An ihm kommt nichts vorbei. Er hat all das hier geschaffen. Diesen Tisch, dieses Haus, die Berge, alles. Alles, er hat ein Wort gesprochen und es war da. So mächtig ist Gott. Wir, die wir an Jesus glauben, dürfen von dieser Kraft etwas abbekommen. Dürfen von dieser Kraft, an diese Kraft andocken, anzapfen. Aber nicht einfach nur so. Und der Bonhoeffer hat es in seinem Glaubensbekenntnis so toll auf den Punkt gebracht. Meist gibt uns Gott die Kraft nicht im Voraus. Denn wenn er das tun würde, würden wir uns ja wieder auf uns selbst verlassen. Nein, er gibt uns die Kraft meist erst in der Situation, in der wir sie brauchen. Das stärkste Bild für mich, für diese Kraft, ist für mich dieses. Habt ihr bestimmt schon oft gesehen. Der zerbrochene Krug. Darauf bezieht sich Bonhoeffer mit seinem Glaubensbekenntnis. In 2. Korinther 4, Vers 7 schreibt Paulus so: Doch diesen kostbaren Schatz tragen wir in zerbrechlichen Gefäßen, nämlich in unseren schwachen Körpern. So kann jeder sehen, dass unsere Kraft ganz von Gott kommt und nicht unsere eigene ist. Das heißt, es ist nicht schlimm, wenn wir uns manchmal schwach, kraftlos, ohnmächtig fühlen. Nein, das ist ganz normal. Das gehört zum Leben dazu, an Grenzen zu stoßen, zu merken, ich kann es nicht bewältigen. Ich weiß nicht, wie ich es schaffen soll. Denn in der Situation wenden wir uns Gott zu und jetzt bekommen wir diese innere Stärke durch Gottes Geist von ihm, mit der Situation umzugehen. Die kommt nicht von uns, die haben wir nicht irgendwo auf dem Bankkonto liegen, nein, die bekommen wir nur in der Verbindung mit Jesus. Und dann kommt sie besonders zur Geltung. Dann strahlt sie richtig, richtig gehend durch diese Risse hindurch. Diese Risse, die wir oft gar nicht wollen in unserem Leben. Gott möchte, dass wir starke Wurzeln haben. Wurzeln, die so in ihm verwurzelt sind, in dieser Liebe, dass wir Kraft bekommen. Ich komme später nochmal auf das Gleichnis vom Weinstock zurück. Das verbindet das letztlich miteinander. Damit wir stabil und stark sind. Aber nicht aus uns selbst heraus, sondern aus der Verbindung mit Gott. Der zweite Punkt. Volle Hingabe durch Jesus im Herzen. Das zweite Anliegen im Gebet von Paulus lautet: Und ich bete, dass Christus durch den Glauben immer mehr in euren Herzen wohnt. Hier steht immer mehr. Er soll immer mehr in unseren Herzen wohnen. Es geht also um einen Prozess. Menschen ändern sich selten von heute auf morgen. Ich, wenn ich an Grenzen stoße, wenn ich merke, wo ich nicht perfekt bin und es gern anders hätte, merke, ich verändere mich nicht eben mal so. Und wenn ich mit einem anderen zu tun habe, der sagt, ich hätte das gerne anders, ich will das nicht, dann ist es ein Weg, ein Prozess, Stück für Stück sich verändern zu lassen. Das, wie Gott an und in uns wirkt, ist ein stetiges Wirken, ein andauerndes. Und es führt zu einer Veränderung. Manchmal langsamer, als wir uns wünschen würden. Es gibt manchmal so kleine Sprünge, die sind dann toll zu erleben, wenn wir merken, da hat Gott mal richtig viel irgendwie aufgebrochen. Aber ja, wie es schon der Begriff sagt, dann ist auch was aufgebrochen. Jesus soll immer mehr in unseren Herzen wohnen. Ja, wie jetzt? Wie geht das? Immer mehr in unserem Herzen wohnen. Entweder wohnt er da oder nicht. Was meint Paulus damit? Als ich über diese Frage nachgedacht habe, ist mir vor einigen Jahren schon mal ein Bild gekommen, das mir ein Stück geholfen hat, wie das ist. Das ist, wie wenn wir unser Leben mit einem großen Haus vergleichen. Dieses große Haus hat eine schöne, große, grüne Haustür. Vor ungefähr 28 Jahren hat Jesus bei mir an diese Haustür geklopft. Und ich habe dieses Klopfen damals wahrgenommen und habe ihm die Tür geöffnet und habe ihn damals in mein Herz aufgenommen. Das war ein sehr wichtiger Schritt in meinem Leben. Und ich bin sehr dankbar um diesen Schritt. Und dieser Schritt hat viel verändert. Aber damit war es mit an die Türen klopfen nicht vorbei. 2-3 Jahre später, weiß ich noch ganz genau, da stand Jesus vor meiner Bürotür und hat wieder geklopft. Und in diesem Büro, da stand ein PC, mein erster eigener PC, den mir ein Freund zusammengebaut hat, und der hatte ganz viele tolle Computerprogramme. Alle illegal. Und der hat immer da drauf gespielt. Und Jesus hat angeklopft und hat gesagt, darf ich rein? Nö, habe ich erstmal gesagt. Und irgendwann habe ich begriffen, doch, du darfst rein. Was habe ich gemacht? Ich habe ihm die Tür geöffnet. Er hat sein Licht da hineingebracht in diesen Raum. Ich habe alle illegalen Programme gelöscht. Die ich wirklich gebraucht habe, die habe ich mir dann Stück für Stück gekauft. Und damit war dieser Raum im übertragenen Sinne für Jesus offen. Und so geht er seitdem in meinem Leben von Zimmer zu Zimmer. Vor ein paar Jahren hat er zu mir gesagt, Nepomuk, da liegt noch was im Keller bei dir, aus deiner Kindheit. Er hat mich eingeladen, dass wir gemeinsam in den Keller hinabsteigen und an diese Sache rangehen. Also bin ich in einen Seelsorgeprozess eingestiegen und habe genauer hingeschaut. Und wieder hat Jesus sein Licht reingebracht. Und es begann ein Prozess der Heilung. Manchmal kann es aber auch sein, dass ich ihn aus dem Zimmer, in dem ich ihn einmal eingelassen habe, wieder aussperre und sage, Jesus, ich habe mir das anders überlegt. Hier drin möchte ich lieber ganz allein sein. Da klammere ich dich mal aus. Und was macht Jesus? Dann sitzt er draußen vor der verschlossenen Tür und mit ganz viel Geduld klopft er ab und zu und sagt so, na, lässt du mich jetzt wieder rein? Er wartet, dass ich ihn wieder reinlasse. Jesus in so ein Zimmer reinzulassen, das kann ein schmerzhafter Prozess sein, weil manchmal sammelt sich in diesen Zimmern eine ganze Menge Müll an. Ist das bei euch auch so? Bei mir ist es so. In solchen Zimmern, in denen ich Jesus nicht hineingelassen habe, sammelt sich Müll an. Und eigentlich merke ich, ich schleppe diesen ganzen Müll die ganze Zeit mit mir rum. Und ich weiß ganz genau, es gibt den besten Entsorgungsdienst der Welt. Aber das zuzulassen, heißt ja auch, das wird alles aufgedeckt. Plötzlich ist es ja sichtbar. Boah, will ich das? Das tut vielleicht auch weh. An manches hat vielleicht sogar mein Herz gehängt und jetzt geht es darum, das loszulassen. Aber was ich erlebt habe, ist, dass Jesus ganz behutsam vorgeht. Und dass es nichts Befreienderes gibt, als wenn er dort mit mir aufräumt. Könnte das auch ein Bild für dich sein? Dass Jesus immer mehr in deinem Herzen wohnen möchte? Welches Zimmer ist vielleicht in deinem Leben an der Reihe? Klopft vielleicht Jesus schon länger an eine Tür und sagt, darf ich rein? Wenn, vielleicht ist es jetzt an der Zeit, ihm diese Tür zu öffnen. Ein wichtiger Schritt, denn Jesus will immer mehr in deinem Herzen wohnen. Das war der zweite Punkt, der zweite Gedanke. Und der dritte ist, fest verwurzelt in Gottes Liebe. Und da sind wir bei dieser Bitte, die mich letztlich zu diesem Thema von dieser heutigen Predigt gebracht hat, weil ich glaube, dass das Verwurzeln der Liebe im Zentrum steht. All die anderen Dinge, die ich jetzt bereits gesagt habe und die noch kommen. Und ich bete, dass ihr in der Liebe Gottes fest verwurzelt und gegründet seid. Ich glaube, ich werde als Mensch, solange ich lebe, diese Liebe niemals komplett erfassen können. Wie viel davon habe ich erkannt? Schätzt mal für euch selbst. 20%, 30%. Manchmal denke ich mir, ich glaube nicht mal 5%. Diese Liebe, die Gott zu dieser Welt, zu seiner Schöpfung hat, ist unfassbar. Eine Liebe, die bereit ist zu allem. Eine Liebe, die auch dann nicht endet, wenn ich sie mit Füßen trete. Müsst ihr euch mal überlegen, die endet nicht, wenn ich sage, geh weg. Ich will mit dir nichts zu tun haben. Selbst dann endet diese Geschichte nicht. Das Griechische kennt drei Worte für Liebe. Manch einer hat es bestimmt schon mal gehört. Es gibt im Griechischen den Begriff Eros, das ist die leidenschaftliche Liebe. Philea, das ist die freundliche, freundschaftliche Liebe. Und Agape. Die Agape-Liebe wird im Griechischen nur für Gottes Liebe genutzt. Warum? Weil sie kein irdisches Äquivalent hat. Weil wir nichts auf der Erde haben, was es wirklich beschreibt, was diese Liebe ist. Hier schreibt Paulus nur von der Agape. Von dieser Liebe, zu der nur Gott fähig ist. Eine Liebe, die ohne Voraussetzungen gilt, die keine Bedingungen hat. Eine Liebe, die keine Antwort braucht, um lieben zu können. Damit ist sie viel mehr, als wir Menschen unter Liebe kennen. Denn wir Menschen, wir lieben, ja. Aber wenn da keine Antwort kommt, dann wird diese Liebe irgendwann auslaufen. Oder vielleicht sogar, manchmal kehrt sie sogar ins Gegenteil um. Jesus erzählt uns eine Geschichte über einen Vater. Einen Vater, der erleben muss, wie sein Kind sagt, ich wünsche den Tod an den Hals. Gebe mein Geld und ich bin weg. Was macht der Vater? Die Geschichte geht ihren Gang und am Ende steht der Vater auf seiner Veranda und hält Ausschau und wartet. Wann kommt mein Kind endlich zurück? Und als das Kind irgendwo am Horizont erscheint, rennt der Vater los und schließt das Kind voller Liebe in seine Arme. Eine Liebe, die wartet, eine Liebe, die kein Ende kennt. Das ist die Liebe, von der Paulus hier spricht. Die Liebe Gottes, in der wir fest verwurzelt und gegründet sein sollen. Eine Liebe, in der ich aufgefangen bin, wenn ich falle. Eine Liebe, die vergibt, noch bevor ich um Verzeihung gebeten habe. Eine Liebe, die wir kaum erfassen können. Diese Liebe, die existiert. Wir sprechen darüber, wir malen Bilder, wir predigen, wir erzählen sie im Kindergottesdienst, wir schreiben sie uns aufs Gemeindelogo. Aber das, was Paulus hier meint, geht noch tiefer. Er sagt, in diese Liebe sollt ihr so hineingehen, hineinwachsen wie ein Baum, der seine Wurzeln hineingräbt, um dort Halt zu finden. Darum geht es. Als ich diesen Vers damals gelesen habe, habe ich in mein Tagebuch gekritzelt. Und zwar dieses Bild. Jesus hat zu mir damals gesagt, bleib eng mit mir, mit dem Weinstock verbunden, denn ohne mich kannst du nichts tun. Ohne mich kannst du nichts tun. Im Bild vom Weinstock, finde ich, beschreibt Jesus selbst, was es bedeutet oder wie wichtig es ist, dass wir mit dieser Liebe verbunden bleiben. Und nur Jesus sagt an der Stelle nicht, spricht nicht von der Liebe, sondern er spricht von sich selbst, denn er ist der Weinstock. Beziehungsweise der Weinstock ist wiederum mit Gott verbunden. Ja. Wer kennt die Liebe Gottes besser als Jesus? Er selbst ist Teil dieser Liebe. Und zwar von Anfang an. Er hat uns davon erzählt, er hat uns davon vorgeschwärmt, uns zu ihr eingeladen, er hat sie uns vorgelebt. Er selbst war so tief in dieser Liebe verwurzelt, sonst hätte er nicht das tun können, was er getan hat. Daher ist er der Beste, der uns mit dieser Liebe verbinden kann. Er ist der, der uns hilft, in diese Liebe hineinzuwachsen. Jesus selbst. Ich glaube, es gibt nichts Wichtigeres, als dass ich als Christ immer wieder dieser Liebe ausgesetzt bin. Ich muss sie spüren, erleben, erfassen, um sie ringen. Und das geht nur, wenn ich immer wieder meine Wurzeln ausstrecke. Wenn ich tief grabe, wenn ich in der Bibel lese, wenn ich nachforsche, mich bei Gott berge, bei ihm Zeit verbringe, mit ihm zusammen bin. Nur da passiert diese Verwurzelung. dann wird diese Liebe etwas in mir wachsen lassen, nämlich Früchte. Früchte wie Geduld, Barmherzigkeit, Demut, Frieden. Das sind Ergebnisse dieser Verwurzelung. Das lässt Gott in unserem Leben wachsen, wenn wir tief in dieser Liebe verwurzelt sind. Diese drei Dinge, diese drei Bitten, über die ich gerade gesprochen habe, über diese drei bittet der Paulus kniend in seiner Zelle. Und dann sagt er, haben wir auf der PowerPoint weiter, auf diese drei Bitten hin bezogen, sagt er, so könnt ihr mit allen Gläubigen ihr ganzes Ausmaß erfassen, die Breite, Länge, Höhe und Tiefe. Und ihr könnt auch die Liebe erkennen, die Christus zu uns hat. Eine Liebe, die größer ist, als ihr je begreifen werdet. Dadurch wird euch der Reichtum Gottes immer mehr erfüllen. Wir können die Liebe erfassen, erkennen und wir werden von ihr erfüllt. Was heißen die drei Begriffe? Erfassen. Erfassen sagt, das geht nicht nur mit dem Verstand. Das übersteigt unseren Verstand. Rein mit Denken kann man diese Liebe nicht begreifen. Es ist kein theoretisches und auch kein theologisches Gedankenkonstrukt, das man am Ende mit einem guten Satz zusammenfassen kann. Nein, diese Liebe erfassen bedeutet, sie ganzheitlich zu spüren, zu erleben. Das tun wir, wenn wir den drei Bitten nachkommen, die Paulus vorweggestellt hat. Erkennen. Erkennen ist in der Bibel mehr als nur sehen. Ihr alle kennt das Alte Testament und da heißt es, und Adam erkannte Eva. Hätte er sie nur gesehen, hätte er gesagt, ach, eine nette Frau. Was war die Konsequenz von dem Erkennen? Da steht, und sie war schwanger. Das zeigt, an Erkennen ist wohl mehr gemeint als Sehen. So steht es in 1. Mose 4,1. Erkennen ist nämlich die tiefste Form der Verbindung zwischen zwei Menschen. Und in gleicher Weise gilt das für die Verbindung zwischen Gott und uns. Wenn es um Erkennen geht, geht es um die tiefste Form der Verbindung, die Gottesgeist in uns wirken will. Dazu braucht es manchmal, dass wir die Türen öffnen, an die Jesus gerade einen Moment klopft. Und das dritte ist erfüllt werden. Das ist der Wunsch von Paulus hier. Ganz erfüllt von dieser Liebe zu sein, mit all ihrem herrlichen Reichtum. Sicher, komplett erfüllt werde ich von dieser Liebe wahrscheinlich erst sein, wenn ich irgendwann vor Jesus stehe. Und doch gibt es einen Weg, das jetzt schon immer wieder Stück für Stück zu erleben. Wer diese Liebe erfasst und erkannt hat und von ihr erfüllt ist, der ist in der Lage, Mauern niederzureißen und Wege zueinander zu bauen, wo vorher kein Weg war. Das gilt für unser Miteinander in der Gemeinde genauso wie für das Miteinander in unserer ganzen Welt. Sie ist so voll von Mauern, da braucht es Menschen, die tief verwurzelt sind in dieser Liebe, dass es ihnen möglich wird, den Unterschied zu leben. Dafür hat Paulus vor 2000 Jahren gebetet, für die Christen in der Gemeinde in Ephesus. Und dafür beten wir heute für Menschen in der Ukraine und in Russland. Und ich bete für uns hier in Wolfratshausen und Geretsried. Markus und mir ist es ein ganz großes Anliegen, dass auch keine Mauern sind zwischen den Gemeinden, sondern dass wir zusammenarbeiten, dass wir uns als Geschwister sehen, dass wir alle so tief in der Liebe Gottes verwurzelt sind, dass die Liebe auch durch uns hindurch wirkt zu den Menschen, die noch nie was von dieser Liebe gehört haben. Dass wir gemeinsam hinausgehen in diese Region und Menschen davon erzählen, von dieser Liebe. Genau dafür möchte ich jetzt am Ende nochmal beten. Jesus, du hast diese Liebe gelebt. Du hast für diese Liebe alles gegeben. Aus dieser Liebe heraus warst du bereit, sogar in dein Leben zu gehen. Diese Liebe, die uns herausreißt aus unserem Alltag, die uns emporhebt, die uns Kraft gibt, mit der wir eng verbunden und tief verwurzelt sein sollen, das wünschst du dir. Möchte ich bitten, dass du hineinkommst in die Risse unseres Lebens. dass du uns Kraft gibst, dass du uns Wurzeln schlagen lässt, dass du uns hineinwachsen lässt, immer wieder neu in diese Liebe. Und dass du uns dann zu Boten dieser Liebe machst, hinaus in die Welt zu den Menschen, die dich nicht kennen. Dass wir den Unterschied machen können in dieser Welt, die so voll Mauern ist. Dass du uns hilfst, Mauern abzutragen, einzureißen, Brücken zu bauen. Gebrauche uns in der kommenden Woche ganz konkret im Umgang mit Menschen, die dich nicht kennen. Amen. Ich zeig dir, dass ich schwach bin, denn das macht mich erst stark.